Alle, die hier das erste Mal sind, wir begrüßen euch. Herzlich willkommen. Und auch die, die hier immer sind, wir begrüßen euch auch. Alle, die noch unsere Regeln nicht kennen. Es wird jetzt eine Predigt sein. Und nach der Predigt gehen wir zusammen noch Kaffee trinken. Und zwischen Predigt und Kaffee trinken gibt es noch das Gebet. Es wird Möglichkeit sein, für dich Möglichkeit gegeben, dass du hier nach vorne kommst, zum Altar kommst, dass wir für dich beten, dass der Herr mit dir arbeiten kann. Von der Seite haben wir einen Spendekasten für die Waisenkinder, für Kinderheime und so weiter. Und hier ist für Zehntel und Spende Opfer. Jemand hat gesagt, dass das Geld was Böses ist. Und das Böse muss man ins Geschäft bringen. Aber ihr dürft es auch hier hinbringen. Das ist besser. Bringt das hier einfach in den Kasten rein. Alles, was böse ist, wird dann verwandelt in Gutes. Gott soll unseren Dienst einfach weiter entfalten, entwickeln. Und jetzt werden wir das Wort Gottes hören. Ich möchte so eine kleine Exkursion machen in die vorherigen Gottesdienste. Am vorletzten Sonntag haben wir gesagt, jeder, der glauben wird, wird gerettet sein. Und jeder, der nicht glauben wird, wird verurteilt werden. Und die, die an ihn glauben werden, denen werden folgende Taten folgen. Also die werden Schlangen nehmen, werden was Giftiges trinken, es wird ihnen nicht Schaden antun. Sie werden die Hände auf Kranke auflegen und die werden gesund. Und die werden Dämonen vertreiben und werden in neuen Zungen reden. Und diese Taten alle folgen uns nach. Letztes Mal hatten wir hier einen Sänger, der hat ganz viele schöne Lieder gesungen und sein Thema war, du sollst Gott das erste Gebot halten. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften. Und wir alle haben mit unseren Herzen, haben uns geprüft halt, wie ist das bei uns mit diesem ersten Gebot. Und wie weit geben wir uns dem Herrn hin? Also die Geburt von oben, Wiedergeburt, das sind die, die an ihn glauben. Die werden gerettet sein und ihnen werden diese Taten folgen. Dann ist das Zweite, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Aber heute gehen wir weiter. Du hast Gott lieb gewonnen. Du bist wiedergeboren. Du bist da. Wie geht es jetzt weiter? Man muss doch auch weiterleben. Unser christliches Leben. Wenn wir Jesus, wo wir Jesus als unseren Herrn und Retter angenommen haben, wir haben geglaubt, dass er alle unsere Sünden und Missetaten ans Kreuz genommen hat. Wir haben ihn geliebt von ganzem Herzen und ganzer Seele. Was meint ihr, ein Baby, welches geboren wird, liebt es seine Mutter? Nehmt mal bei Olga das Baby weg und gebt das Baby einfach einer anderen Frau. Was wird in dem Moment geschehen? Eigentlich bei einem kleinen Baby ist auch schon etwas. Eine Verbundenheit, eine Abhängigkeit von der Mutter. Wenn wir von oben geboren sind, wenn wir vom Heiligen vom Gottesgeist geboren sind, dann sagt die Bibel, er ist der Vater und von ihm kommt jegliche Vaterschaft. Egal, wer dich physisch jetzt geboren hat, also es gibt aber nur einen, der dich geistlich gebären kann. Und das ist der himmlische Vater. Und wir haben diesen Anfang des Geistes, oder? Ja. Also was meint ihr, wir sind von ihm geboren und jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Jetzt können wir selber durchs Leben gehen. Manchmal kommt es so raus. Wisst ihr, sogar bei den Babys ist es nicht so. Man nimmt manchmal die Kinder oder die Babys bei der Mutter weg. Und manchmal passiert auch sowas, dass die Mutter das Kind nicht will und das einfach weggibt, es ablehnt. Aber die Bibel sagt, was ihn anbetrifft, seine Position ist so, er sagt, ich werde euch niemals verlassen. Es ist kaum möglich, dass die Mutter ihr Baby vergisst. Aber er sagt, wenn das sogar geschieht, und das passiert manchmal, vielleicht von 10.000 ein Fall oder von 1.000 Fällen ein Fall, wo die Mutter das wirklich tut. Er sagt, ich werde euch niemals verlassen, niemals vergessen. Ich werde euch niemals ablehnen. Derjenige, der dich geboren hat, er hat einen Plan für dich. Er hat Vision für dein Leben. Er hat geträumt von dir. Er hat dich geplant. Und er hat dich geboren. So, und jetzt sind wir da. Mutter oder Vater. Euer Kind, welches ihr geboren habt, will nicht mehr essen. Er lehnt Speise ab. Was macht ihr? Was werdet ihr tun? Werdet ihr euch Sorge machen? Oder sagt ihr, naja, wenn du dann willst, dann sagst du mir Bescheid. Man macht sich schon Sorge, ja? Man unternimmt etwas. Es gibt sogar Eltern, die den Mund richtig aufreißen und den Löffel da reinstecken. Oder sie bringen das Kind ins Krankenhaus zur Untersuchung. Also es gab, als wir mit Yoshi damals im Krankenhaus waren, es gab da Kinder, welche nicht essen wollten. Und dann wurde so ein Schlauch, so ein kleines Schläuchlein durch die Nase gemacht in den Magen. Und dann kamen sie mit der Spritze und haben das Kind ernährt. Warum tut man sowas? Damit das Baby nicht stirbt. Also ohne Speise kann ja niemand leben. Und wenn du sogar vom allergrößten Papa und Mama geboren bist, wenn du dich aber lossagst von Speise, dann ist der Tod schon vorhersehbar. Wir werden in 1. Petrus Kapitel 2 lesen. Und ein bisschen vom ersten Kapitel auch noch. Ein bisschen wiederholen wir, was ich euch schon gesagt habe. Also im ersten Kapitel, 1. Petrus, da ist geschrieben, dass Gott uns gerettet hat durch Jesus Christus. Und er will unseren kostbaren Glauben prüfen. Durch verschiedene Schwierigkeiten. Und dann spricht er weiter. Also erstes Kapitel, Vers 13.
Потому, возлюбленные, припоясавшись числа ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповая на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа.
Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi.
Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем.
Als gehorsame Kinder stellt euch nicht gleich wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Lüsten lebtet. Sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам,
und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so führet euren Wandel, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Furcht. Da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zuvor ausersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart in den letzten Zeiten um euretwillen. Die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott stehe. Da ihr eure Seelen gereinigt habt, im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. So habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen. Wer ist dein Bruder? Wer ist deine Schwester? In Jesus Christus. Habt ihr Brüder und Schwestern? Wer von euch hat welche? Wie muss man sie lieben? Wir haben was eben gerade gelesen. Kommt, lasst uns das nochmal lesen. Wisst ihr, wenn Probleme zwischen Brüdern und Schwestern kommen, dann vergessen wir es oft. Da ihr eure Seelen gereinigt habt, im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Durch Gehorsam der Wahrheit. Und durch den Geist, der die Seelen gereinigt hat, zu dieser ungeheuchelten Bruderliebe. So habt euch untereinander inbrünstig lieb. Oh mein Gott. Also auf Russisch ist gesagt, immer. Ständig, ja. Immer, immer. Wenn du schlafen gehst, liebst du immer noch die Brüder und Schwestern. Nachts wirst du wach von den Sorgen, die sie dir angestellt haben, und du liebst sie trotzdem noch. Und morgens früh willst du sie gar nicht sehen und liebst sie trotzdem. Wisst ihr, manchmal erleben wir gerade die Menschen, die sich am meisten lieben, Mann und Frau zum Beispiel. Vielleicht gibt es Ausnahmen, vielleicht von 1000 Paaren, Ehepaaren gibt es 10 Ehepaare, die sich nicht geliebt haben, als sie geheiratet haben. Aber wo man sich so kennengelernt hat und den Antrag gemacht hat, dann hat man gesagt, ja, ich liebe dich so sehr und ich kann ohne dich gar nicht leben und. und ich hole dir die Sterne vom Himmel. Ich mache alles, ich kann nicht. Und wo man dann schon alle Dokumente da fertig gemacht hat und in den Standesamt gegangen ist und alles erledigt und in der Gemeinde habt ihr vor allen gesagt, ich liebe, ich heirate dich aus Liebe und ich heirate dich aus Liebe. Also ihr kennt diese Prozesse. Aber nächsten Morgen, wo ihr wach geworden seid, nach diesem Ganzen, was ist da? Wenn Menschen sich sogar sehr lieben und das auch ausgesprochen haben, also es kann aber passieren, dass diese Liebe irgendwohin verschwindet. Und ich habe zu Elvira auch nicht immer solche super tollen Gefühle und Anziehungskraft, obwohl ich sie liebe. Und nicht immer bin ich so schrecklich begeistert, wenn ich sie sehe. Hört ihr? Ich sage einfach, wie es so im Leben ist. Wenn wir sogar in diesen Sphären schon manchmal Probleme mit Liebe haben, wie ist es dann mit den anderen Brüdern und Schwestern? Wir haben ja ihnen überhaupt nichts versprochen. Wir haben ihnen sogar nicht unsere Liebe bekannt oder nicht ausgesprochen. Und hier in diesem Fall haben viele Christen Probleme. Es gibt so viele verschiedene Glaubensrichtungen, Gemeinden, die einfach gegeneinander sind und sagen, das sind Sektanten oder Sektierer. Wenn wir von einem Geist Gottes sind, dann sind wir Brüder und Schwestern. Hört ihr? Und die Bibel sagt uns, Gott hat unsere Herzen gereinigt von Heuchelei. Und dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben ohne Heuchelei. Mit reinem Herzen. Wisst ihr, in der Welt ist so ein Ausdruck, sagt man, ich liebe dich und ich habe es dir für dich getan von ganzem Herzen. Die Frage ist nicht, dass du von ganzem Herzen deinen Bruder liebst. Aber wenn dein Herz schmutzig ist, dann wirst du auch so lieben von ganzem Herzen. Die Frage ist, dass wir mit reinem Herzen lieben. Ist da ein Unterschied? Mit reinem Herzen lieben oder einfach nur von Herzen lieben? Was meint ihr? Also in diesem Fall gibt es viele Probleme bei uns. Ich sage, ja, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte nicht, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Wer weiß, was in deinem Herzen drinsteckt? Ich möchte, dass du mich liebst mit reinem Herzen. Ist da ein Unterschied? Ja. Das Herz ist vielleicht schmutzig. Amen. Und ich will, dass ihr mich liebt mit reinem Herzen. Und ich will euch lieben mit reinem Herzen. Ohne irgendwelches menschliche Hinzutun. Meine Vorurteile. Was ist das? Also so, dass es für mich vorteilhaft ist, ohne diesen ganzen Sachen. Manchmal wissen wir selber nicht. Einem ist es vorteilhaft, dass ich hier Pastor bin, dem anderen ist vorteilhaft was anderes. Das war noch am Anfang, wo wir in Magdeburg die Gemeinde angefangen haben, haben wir Räumlichkeiten bekommen und haben angefangen, da Tapeten zu kleben. Und alle Spezialisten von Tapezieren haben sich versammelt. Und dann haben sich in drei Gruppen geteilt. Eine haben hier angefangen zu tapezieren, die andere woanders und noch am dritten. Und alle haben sich bemüht, von ganzem Herzen es zu tun. Und dann komme ich mal rein und schaue, eine Gruppe klebt Tapeten. Und oben und unten ist ein Unterschied von 2 cm und 3
cm.
Ich kam nur rein und habe es sofort gesehen. Das war so schräg. Ich sage, Schwester, was machst du hier? Wieso? Alles ist gut, alles ist gerade. Ich sage, nein. Hier gibt es diese Wasserwaage. Komm, lass uns nach der Wasserwaage schauen, wie das ist. Und dann haben wir das festgestellt mit ihr zusammen, dass es 3 cm Unterschied ist. Oh, sie sagt, ich habe das von ganzem Herzen gemacht. Ich sage, Schwester, du kannst auch ohne Herz machen, aber mach es gerade. Wisst ihr, manchmal brauchen wir das Herz gar nicht für diese Sache. Wenn, dann müssen wir oder ein reines Herz haben oder es einfach richtig machen. Stellt euch vor, jeder von uns wird jetzt anfangen, eine Gemeinde zu bauen mit ganzem Herzen. Und ich bin sicher, dass wenn wir jetzt hätten jeden von euch eingeladen, hierhin nach vorne zu kommen, hätten euch Eimer gegeben, Steine, Sand und dann hätten wir gesagt, so bau die Gemeinde von ganzem Herzen. Und wie viele Menschen hier sind, so viel so verschiedenartig würde es sein. Ist das so? Und das ist unser Problem. Für Gemeinde zu bauen, gibt es schon von Gott einen Plan. Wir müssen Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist was anderes, eine andere Frage. Also wenn wir das ganze Herz Gott abgeben, dann ist von uns nichts mehr da. Aber die anderen Menschen sollst du von reinem Herzen lieben. Aber Gott mit ganzem Herzen. Ist da ein Unterschied? Deswegen das Wort Gottes ist wie so eine Wasserwaage oder wie so ein Lot, wonach man das alles baut. Aber eigentlich wollte ich ja hier nicht stecken bleiben an dieser Stelle. Ich merke schon, dass ich stecken bleibe. Merkt euch, dass die Bibel sagt, liebet einander von reinem Herzen. Ohne Heuchelei. Weiter der 23. Vers. Als die, da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt in Ewigkeit. Und jetzt schauen wir mal eine Parallele dazu, dass also der 23. Vers und vergleichen mit dem 18. Vers. Da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach väterlicher Weise. Nach väterlicher Weise. Hört ihr? Wir alle haben ein Erbe bekommen von unseren Vätern. Und die Bibel sagt, von unseren Vätern haben wir diese Eitelkeit bekommen. Auf anderer Stelle ist noch gesagt, Lüge und Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Und hier sagt er, ihr seid erkauft von dem, dass ihr welcher Vers ist das, der 18? Welcher Vers ist das hier? Achso, dass ihr erlöst seid nach väterlicher Weise, steht hier. Genau. Der 18. Genau, erlöst seid von nichtigen Wandel nach väterlicher Weise. Also, was wir von den Vätern bekommen haben. Davon hat uns Gott erlöst. Und der 23. Vers sagt, aus dem unvergänglichen Samen. Also nicht, wie ihr bekommen habt von euren Vätern. Dieser Same und unser Leben, unser Fleisch ist vergänglich. Aber Gott hat uns wiedergeboren. Ja, nicht aus vergänglichem, oder welches Fleisch? Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt in Ewigkeit. Also das Leben, welches wir geführt haben, als wir noch Heiden waren, welches wir geerbt haben von unseren Vätern, Christus hat uns erlöst. Jetzt ist die Frage, wie viel ist von diesem Dreck oder Müll noch geblieben in unserem Leben? Und wenn wir jetzt sollten anfangen, ein bisschen tiefer zu graben, dann werden wir merken, dass wir noch Probleme haben. Warum ist es heute öfters schwierig, dass viele Nationalitäten zusammen sind? Wir sind doch alle erkauft. Das, was ich zum Beispiel geerbt habe von meinen Vätern, von meinen Eltern, diese deutsche Kultur und alles, was dazu gehört. Warum soll ich diese Kultur den Bulgaren anbinden? Oder umgekehrt, warum sollen die Bulgaren, die erkauft sind, durch das Blut Jesu, warum sollen sie das, was sie von den Vätern bekommen haben, mir geben oder mir also an mich binden? Aber wir haben eine allgemeine eine Erbschaft, die für uns alle ist. Das ist von dem unvergänglichen Samen, welcher ist der Vater im Himmel, der uns wiedergeboren hat und er uns zusammengefügt hat zu einem Leib. Hört ihr? Einen neuen Menschen, das Gottes Volk. Vanya sagt oft, das ist das neue Israel. Israel bedeutet Gottes Volk. Da müssen wir auch eine Kultur haben. Himmlische Kultur. Und das ist wichtig. Das kann geschehen, wenn wir nicht weglaufen von Papa, der uns geboren hat mit unvergänglichem Samen, sondern mit ihm bleiben. Und wenn wir alle ins Haus des Vaters kommen, dann werden wir gleiche Ansichten haben, gleiche Meinungen. Wenn ihr alle meine 8 Kinder betrachtet, Sie waren alle in meinem Haus und sie haben das Gleiche bekommen, die gleiche Lehre und. Aber vielleicht bei jedem sind noch andere eigene Vorstellungen dazugekommen, weil jeder ist ja eine Persönlichkeit, eine individuelle Persönlichkeit. Aber das Allgemeine oder das haben sie bekommen alle gleich in unserem Haus. So, und jetzt kommen wir zurück und sagen, wir sind vom Vater geboren. Nicht vom Vergänglichen, sondern vom Wort, vom lebendigen Wort Gottes, das da bleibt in Ewigkeit. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Das Wort, von welchem wir geboren sind. Es war mal in einer Gemeinde, da ist ein älterer Mann gekommen als Gast oder Besucher. Und er ging ins Haus Gottes rein, in die Kirche. Und hat alle begrüßt und sagt, ich grüße euch alle, ihr Kleingläubigen. Die schauen so auf ihn, hä, was sagt er da? Und dann waren sie alle so traurig. Er ist natürlich nach vorne gekommen, hat sich da hingesetzt. Der Pastor ist gekommen, hat ihm was ins Ohr geflüstert. Er hat so genickt. Wisst ihr, was geschehen ist? Was hat er ihm da ins Ohr geflüstert? Wisst ihr das? Er hat gesagt, Bruder, hast du ein Wort für uns? Er hat gesagt, ja, habe ich. So, dann ist die Zeit gekommen, dass der Bruder nach vorne ging und das Wort sagen sollte. Oh, sagt er, ihr Kleingläubigen, habt ihr euch beleidigt? Ja, ihr habt euch beleidigt. Und dann sagt der Pastor, komm mal her. Er sagt, wer von euch erinnert sich an die Predigt des vorletzten Sonntags? Was hat der Pastor gepredigt? Wer von euch weiß es noch? Wisst ihr das denn noch, was ich gepredigt habe? Ein paar Hände sind hochgekommen, aber nicht viel. Aber er sagt heute morgens, wo ihr aufgestanden seid, bevor ihr in die Gemeinde gekommen seid, habt ihr die Bibel gelesen? Wer von euch hat Bibel gelesen? Wer hat gestern Bibel gelesen? Oder vorgestern Bibel gelesen? Oder den Tag davor? Und dann kamen immer wieder so ein paar Hände hoch. Siehst du, hat er gesagt, ich habe euch gesagt, ihr seid kleingläubig. Woher sollt ihr Glauben haben? Wenn ihr die Bibel nicht lest. Die Bibel sagt, dass der Glaube kommt von Hören und das Hören kommt vom Wort Gottes. Und dieser Moment ist wichtig. Wisst ihr, manchmal suchen wir so die Gabe des Glaubens. Wir sagen, ja, ich bin so gläubig. Aber woher wird denn der Glaube kommen? Wenn wir die Bibel nicht lesen, aber Bibel lesen ist auch noch nicht die Lösung des Problems. Wenn wir das Wort nicht in unser Herz, in unser Leben aufnehmen, woher wird der Glaube sein? Wisst ihr, bei uns ist alles gegründet auf dem Glauben. Wir haben geglaubt, dass Jesus unsere Sünden genommen hat. Wir haben es gelesen. Und wir haben es erlebt. Wir haben es erlebt. Aber wie oft ist der Teufel in euer Leben gekommen und hat gesagt, Gott hat dir nicht vergeben. Besonders wenn es dir nicht so gut geht. Wem glaubst du? Was wie, überwiegt? Das Wort, welches du gelesen hast? Oder der Teufel, der dir ins Ohr flüstert? Und im ersten Kapitel schreibt er ja gerade darüber, dass unser Glaube geprüft soll werden. Der Glaube von uns allen wird geprüft. Lesen ist noch nicht alles. Die Frage ist, dass man die Bibel, das Wort, aufnimmt in das Leben. Und dass wir nicht nach unseren Gefühlen leben. Nicht wie ich es fühle, nicht wie ich denke, nicht wie ich überlege oder wie es mir vorkommt. Auf Russisch gibt es sowas, dass wenn es dir vorkommt, dann sollst du dich kreuzigen. Wie heißt das? Alles soll gegründet sein auf dem Wort. Unser Glaube ist der geprüfte, der kostbare Glaube, hat als Grund nur das Wort Gottes. Wenn der Glaube nur aus den Gefühlen kommt, dann wird er ganz schnell verbrennen. Aber wenn es gegründet ist auf dem Wort, dann ist geschrieben, das Wort wird bleiben in Ewigkeit. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. So, und jetzt gehen wir in das zweite Kapitel. So leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Hä? Jetzt habe ich Petrus nicht verstanden. Er sagt ja erstmal, ihr seid erkauft. Es ist alles gut bei euch. Ihr seid vom unvergänglichen Samen geboren. Alles ist wunderbar und schön. Und jetzt sagt er, und jetzt legt ab. Hä? Wir sind doch wiedergeboren. Wir sind doch nach der Gnade. Alles bekommen wir. Ja, natürlich. Nach der Gnade bekommt ihr alles umsonst, ja? Aber die Frage ist, was ist noch in deinem Herzen? Was nicht nach der Gnade ist. Die, die an mich glauben, denen werden die Taten folgen. Das gefällt uns so. Dass wir geboren sind vom unvergänglichen Samen. Vom Samen, der in Ewigkeit bleibt. Und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Alles Menschliche verbrennt. Und dann fängt er auf einmal das zweite Kapitel und sagt, so, nun legt aber alles ab. Aha, also war, ist doch noch was da. Also Arbeit am Charakter wird einem nicht so umsonst gegeben. Er sagt, vollbringet euren Glauben. Euren Rettung, Entschuldigung. Vollbringet eure Rettung, die Rettung eurer Seelen. Jetzt verstehe ich nicht, wir sind doch schon gerettet. Wozu gibt es dann noch diese Bibelstelle? Dass diese Bibelstelle ist für die Geretteten, die geboren sind vom unvergänglichen Samen. Man muss wir sollen unsere Rettung vollbringen. Rettung bedeutet nicht nur, man hat dich aus dem Wasser gezogen und ans Ufer gestellt, sondern dich wiederherzustellen in den Anfangszustand, in diesem Bild, welches wir von Adam bekommen haben. Nach dem Ebenbild Gottes dich wiederherzustellen. Wenn man jetzt Christi-Bild hinstellen würde und dich daneben, Wird da ein Unterschied sein? Was meint ihr? Also gibt es doch noch, was wir machen müssen, wo wir noch was vollbringen müssen. Dass wir ganz identisch sind mit Christus. Dass wir uns finden in Jesus Christus nicht nach eigener Gerechtigkeit, sondern nach seiner Gerechtigkeit. Und dass man dich und Christus nicht mehr unterscheiden kann. Das ist Gottes Ziel. Nicht einfach nur, du bist gerettet und kommst irgendwann in den Himmel. Leb, wie du willst. Ich habe dich gerettet. Nach 80 Jahren treffen wir uns wieder. Das ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist, sich in dir zu zeigen, zu verklären in dir, dass du ihm ähnlich bist, dass du identisch bist. Ich kann sogar das Wort schon aussprechen.
Halleluja.
Preis dem Herrn. Und hier spricht er schon zu den Wiedergeborenen, zu denen, die erkauft sind und erlöst sind durch das Blut, die geboren sind vom unvergänglichen Samen, vom Wort Gottes. Er sagt, so leget nun ab alle Bosheit. Bosheit gibt es wahrscheinlich mehr bei Brüdern, diese Eigenschaft. Nee, Schwestern sind nicht so böse. Das ist mehr für die Männer. Besonders wenn sie essen wollen. Noch böser sind sie, wenn sie etwas unbedingt haben wollen und nicht bekommen. Oh, dann werden sie böse. Wenn das Fleisch anfängt, sie zu kontrollieren und zu leiten. Leget das ab. Also hat jemand dieses Böse in unser Leben gebracht. Das ist das Erbe, was wir von unseren Vätern geerbt haben, was im 18. Vers steht geschrieben, im 1. Kapitel. Wir sind schon erlöst von den ganzen Folgen. Aber sie sind in unserem Leben geblieben. Das ist ungefähr so. Wenn wir austauschen die Sommersachen auf Wintersachen. Wir öffnen unseren Schrank. Und dann holen wir alles raus aus dem Schrank, was wir im Winter nicht brauchen. Wir legen das alles zur Seite. Oder wir suchen noch aus, wir sortieren aus, welche Sachen uns vielleicht zu klein geworden sind oder welche nicht modern sind. Die Schwestern mögen das überhaupt sehr. Einmal im Monat wollen sie ihre Sachen da wechseln. Wenn genug Geld ist. Einmal anziehen und am besten weg und Neues kaufen. Nicht mal waschen, einfach gleich weg. Hier sagt die Bibel genau das Gleiche. Die Eigenschaften, die wir geerbt haben, das ist die das Vergängliche, die Eitelkeit, das ist nicht mehr modern. Diese Kleidung wird nicht mehr im Himmelreich getragen. Bosheit ist nicht in im Reich Gottes. Hört ihr? Man wird dich da nicht reinlassen mit dieser Bosheit. Das ist nicht modern da. In der anderen Welt, da war das noch okay. In der sündlichen Welt, da war es populär, da war es modern. Da hat man uns das beigebracht, dass wir böse sind. Aber hier geht das nicht, Freunde. Lass uns mal unseren Schrank durchsortieren. Und lasst uns aus unserem Charakter das rausholen, was jetzt nicht mehr in ist. Es ist, war in unserem Leben, ja. Aber jetzt sind wir in Jesus Christus und wir sind eine neue Schöpfung. Wisst ihr noch die Geschichte von Israel, als sie um Jericho kämpften? Ihr wisst das, ja? Ihr kennt die Geschichte. Gott hat gesagt, ihr sollt nichts nehmen. Ihr sollt nichts von da als Raub nehmen. Und es gab da einen Menschen. Wie hieß der? Achan.
Achan.
Ja. Er hat es doch genommen. Er hat ein Stück Gold genommen. Und zwei Wechselkleidungen, also kostbare Kleidung. Sinarski, ich weiß nicht. Ja, also die Kleidung, die sie da getragen haben, die in Jericho. Es war modern, diese. Ja, made in Jericho. Ich weiß nicht, was. Irgendwelche so kostbare Kleidung auf jeden Fall. Da steht geschrieben, dass er zwei Kleidungsstücke mitgenommen hat und hat diese Kleidungsstücke versteckt. Als er das genommen hat, verstehe ich überhaupt nicht, wozu hat er die genommen. Stellt euch vor, zum Fest Sukkot hätte er diese Kleidung angezogen, diese Mäntel oder was das war. Dann wäre er wahrscheinlich wie ein weißer Rabe da unter ihnen. Das hat überhaupt nicht gepasst zu der Kleidung, die Volk Israel getragen hat. Aber wozu hat er das überhaupt genommen? Er liebte sie. Er sagte, ich habe sie lieb gewonnen. Oh, mein Gott. Hört ihr? Manchmal lieben wir das, was wir nicht lieben sollen. Irgendwas, was wir überhaupt nie gebrauchen können im Leben. Hört ihr? Wo würde er diese Kleidung anziehen? Oder wann? Also er hat in Israel gelebt und wann sollte er das überhaupt anziehen? Aber er hat sich von seinen Gefühlen leiten lassen. Von seiner Leidenschaft. Er liebte es. Oh, ich habe solche schönen Stiefel gekauft. So ein Kleid mit so einem Ausschnitt. Ich liebe es so sehr. Wenn als Nachthemd, okay, kein Problem. Wo willst du das Kleid sonst noch anziehen? Hört ihr das? Die Welt unterscheidet sich vom Reich Gottes. Okay, diese Bosheit, wo können wir sie anwenden im Reich Gottes? Wo kommt ihr hin mit Bosheit? Wir hatten hier einen Jungen, der so boshaft war und wir konnten es kaum löschen. Es muss Frieden, es muss Demut kommen, sonst das passt nirgendwo rein, die Bosheit. Allen Betrug und Heuchelei. Okay, das passt wahrscheinlich eher zu den Schwestern. Die Männer sind so böse, ja. Aber Betrug und Heuchelei, das ist mehr so, wahrscheinlich mehr fraulicher Charakter. Obwohl, die Männer können das auch, ja. Schwestern, ich sag jetzt nur so, das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Ohne Schwestern können wir sowieso nichts machen. Und ohne Brüder auch nicht. Das ist nur so, dass wo treffen wir das am meisten an, ja? Die Schwestern sind sehr zärtlich, sehr emotional. Und dann versuchen sie immer so einen Weg zu finden und vielleicht auch ein bisschen zu heucheln. Aber natürlich, es gibt auch sowas, dass die Schwestern böse sind. Na klar. Und die Männer sind auch manchmal heuchlerisch und betrügerisch. Und aber es passt nicht zu uns, Brüder und Schwestern. Es stört. Neid. Was ist mit Neid? Wem gehört der Neid? Oder wo können wir den Neid reinstecken? Allen Menschen wahrscheinlich. Wenn ich genauso wie er hätte, wenn mein Mann so wäre wie bei ihr, dann wäre alles ganz anders. Wenn ich eine andere Frau hätte. Oh, wenn ich so ein Auto hätte wie der, dann würde ich dem Herrn dienen damit. Na, diene mit deinem Auto, welches du hast. Du kannst auch mit Fahrrad dem Herrn dienen. Du kannst auch zu Fuß dienen. Wenn ich Geld hätte, dem Herrn zu dienen, dann diene ohne Geld. Neid. Neid. Neid frisst viele auf. Und im Reich Gottes geht das nicht. Wir haben schon gesagt, dass wir eine nicht heuchlerische Liebe haben sollen zu den Brüdern. Du kommst in den Himmel und ein bisschen Neid ist geblieben. Ich denke, der Himmel wird für dich zur Hölle. Weil jeder wird einen anderen Lohn bekommen. Und du kommst und sagst, Waldemar hat so ein ganzes Schloss und ich habe ein Haus auf den Krähenfüßen. Aber du selber hast doch die ganze Zeit gesagt, das reicht mir, wenn ich einfach nur bei der Tür da als Türhüter bin. Aber Gott hat dich ins Haus sogar geführt und hat dir noch ein Haus gegeben, obwohl auf Krähenfüßen, aber ist egal. Wisst ihr, und wenn ihr sogar ein Schloss solltet bekommen, besser als meins, aber der Neid, der drinsteckt, wird sagen, nein, er hat ein besseres. Und dann ist es kein Himmel mehr. Hört ihr? Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, dann haben wir Problem mit Neid. Und Gott will, dass wir das ablegen. Neid frisst uns auf, Neid macht uns kaputt. Wegen Neid geht ein Land wieder das andere Land und sie streiten, kämpfen. Kain hat Abel getötet, auch nur wegen des Neides. Es ist was Schreckliches. Es bringt uns nicht zu Gott, sondern es führt uns von Gott ganz weit weg. Deswegen legt es ab, legt es ab. Waldemar, wenn du Neid hast, dann leg es ab. Okay, mache ich. Und jede üble Nachrede. Was ist üble Nachrede? Hallo? Gefällt es euch noch, oder? Was ist üble Nachrede? Jede üble Nachrede. Darüber redest du. Jede üble Nachrede. Machen wir das noch? Die Bibel sagt, du sollst nicht üble Nachrede, nicht übel reden über deinen Herrn, über deinen König. Üble Nachrede ist, was Schlechtes über jemanden sagen. Unzufriedenheit sagen, aussprechen. Wir können es laut aussprechen. Wir können die Menschen das direkt sagen, aber auf Deutsch ist Nachrede. Also Nachrede ist auf Deutsch halt gemeint, dass man das irgendwo jemandem erzählt und nicht den Menschen persönlich sagt. Ja. Wenn wir uns treffen mit jemandem und Schlechtes über einen anderen reden, das ist üble Nachrede. Und ich denke nicht, dass hier ein Ende schon gesetzt ist. Weil wenn man Galater liest, von den Werken des Fleisches, das gehört auch alles noch hier dazu. In Kolosser, Epheser lesen wir auch noch alles, was man da so noch reinsetzen könnte. Diese Liste wird immer größer und größer. Man muss das alles ablegen. Man muss Raum schaffen. Man muss Raum schaffen. Raum. Und der dritte Vers? Nein, der zweite Vers ist das. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch dieselbe zunehmt. Ihr sollt begierig sein, ihr sollt sie lieben. Wie so ein Baby. So wie ein Baby diese Milch mag, so sollen wir auch sein, begierig nach dieser lauteren Milch. Wort Gottes. Nicht immer ist das Wort Gottes so süß. Manchmal so wie so Medizin, wie eine Pille. Kann auch manchmal bitter sein in unserem Mund. Wir sind mal zum Jubiläum einer Gemeinde gefahren. Ich weiß nicht, ein Jahr war diese Gemeinde schon oder zwei. Und dann haben wir eine Flasche gekauft, eine Babyflasche mit einem Nuckel drauf. Und dann haben wir die passenden Bibelstellen rausgesucht und haben diese Flasche gefüllt mit diesen Bibelstellen und haben dieser Gemeinde diese Flasche geschenkt. Und mit diesem Wort halt, seid begierig nach dieser lauteren Milch. Damit ihr wächst, damit ihr zunehmt. Wir alle wollen wachsen. Wer von euch will wachsen? Im Glauben. Um zu wachsen, muss man Milch haben. Diese lautere Milch. Halleluja. Hört ihr? Hallo? Was du isst, was du zu dir nimmst, von dem wirst du auch wachsen. Wenn wir dieses lautere oder dieses Wort Gottes nicht zu uns nehmen. In Kolosser 3, glaube ich. Ist ein bisschen anders ausgedrückt, aber der Sinn ist der gleiche. Dass das Wort Gottes reichlich in unseren Herzen wohnt. Das ist das dritte Kapitel, Vers 16. Man kann schon vom 14. Vers anfangen. Über dies alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid. Wenn in unserem Leben noch diese Bosheit, dieser Neid und das alles ist, wird dann Shalom in unserem Herzen sein? Das passt nicht zusammen. Und dieser Friede Gottes soll in unseren Herzen regieren.
да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, und seid dankbar. Auf Deutsch ist dankbar.
У нас иногда с, у мужей с женами не получается дружелюбно.
Auf Russisch ist es nicht dankbar, sondern so friedsam oder so, ja genau. Und manchmal klappt es sogar nicht zwischen Mann und Frau, aber wie soll das dann klappen, dass wir Brüder und Schwestern untereinander so sind? Aber die Bibel sagt das uns über Friedfertigkeit.
Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословами и духовными песнями во благодати воспевай в сердцах ваших Богу.
Und der 16. Vers: Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet dem Herrn lieblich in eurem Herzen.
Все, что вы делаете,
und слово, alles, was ihr tut mit Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesu und danket Gott, dem Vater, durch ihn. Alles. Alles machen wir in Jesu Namen? Im Namen Jesu, Mann, ich gebe dir heute kein Essen. Kannst du gehen aus dem Haus? Geh, spazier rum. Out of home. Alles tut in meinem Namen. Können wir die Dinge, die wir manchmal in unserem Leben tun, sagen, dass wir das im Namen Jesu machen? Hört ihr? Alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu. In der Tat oder im Wort? In der Tat, mit der Tat oder mit Wort? Alles entspricht, alles, was wir tun und alle unsere Worte entsprechen die, dass wir das in seinem Namen praktisch tun, entspricht das dem? Hallo? Wir haben noch, woran wir arbeiten müssen. Es gibt noch was abzulegen. Oh. Damit nachher, hinterher das Wort Gottes in uns wohnen kann, reichlich. Mit jeder Demut, mit jeder Weisheit belehrt einer den anderen. Wem gefällt es, wenn man euch so belehrt? Wem gefällt es, wenn man euch belehrt? Aber nicht immer ist es so angenehm, oder? Aber etwas lernen, das ist gut. Aber gefällt uns dieser Akt, wenn man uns gerade belehrt? Manchmal sagen, wer bist du überhaupt? Kannst du gehen? Ich bin dein Bruder. Hört ihr? Ich bin dein Bruder. Es reicht, dass ich dein Bruder bin oder Schwester, dass ich dich belehren kann. Man muss ja nicht unbedingt ein Leiter oder Pastor sein, um zu belehren. Da steht geschrieben, ihr sollt einer den anderen belehren. Wisst ihr, die Gemeinde besteht ja nicht aus Pastoren nur. Wenn die Gemeinde nur aus Pastoren bestehen würde, dann wäre okay, dann könnte man sagen, ja, die Pastoren müssen belehren. Aber es steht zu uns allen geschrieben, wir sollen einer den anderen ermahnen, belehren. Aber wenn du es tust, alles, was du tust, sollst du nur in Jesu Namen machen. Nicht, was du selber willst, was dir gefällt. Einem etwas aufzwingen, also belehren, machen, sondern was lehrt uns das Wort Gottes? Es steht in der Bibel, dass wenn jemand predigt, dann soll er das predigen als Wort Gottes. Sonst fangen wir jetzt an und werden alle belehren. Also, dann müssen wir achten darauf, dass wir das nicht aus dem Kontext rausreißen. Wir sind verpflichtet, voreinander, Brüder und Schwestern, dass wir das in Jesu Namen tun, weil wir sind verbunden in Jesu Namen. Und wir gehören zu einer Familie. Und wir dürfen nicht so sein wie Kain, der gesagt hat, ja, was soll, bin ich wohl der Hüter meines Bruders? Was habe ich denn zu tun mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester? Oh doch, sehr viel hast du zu tun. Du hast noch was zu tun. Du hast noch was zu tun mit deinen Brüdern und Schwestern. Ich schaue in der Familie, beobachte sie und jeder belehrt den anderen. Die ganz Kleinen fangen schon an, die Großen zu belehren. Was man darf, was man nicht darf. Und wenn jemand das nicht befolgt, dann wird er daran erinnert. Hört ihr? Wir haben 8 Kinder und sie belehren sich untereinander, aber Christen gibt es Milliarden. Milliarden Kinder Gottes. Und wir sollen fähig sein, uns zu öffnen füreinander, dass man auch dienen kann einer dem anderen. Und wir sollen schätzen einer den anderen. Wir sind nicht Feinde. Wir werden einer dem anderen helfen, diese Seligkeit zu vollbringen. Ein Beispiel, das habe ich euch schon erzählt. Jesus sagt, jeder, der mir nachfolgen will, der mein Jünger sein will, der soll sein Kreuz nehmen, soll sich verleugnen und soll mir nachfolgen. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Also sollen wir uns verleugnen. Wir müssen sterben für uns. Wenn du das Kreuz nimmst, Kreuz ist eine Waffe, an der du stirbst oder mit der du dich durch die du stirbst praktisch. Und deswegen sagt er, du sollst dieses Kreuz nehmen, du brauchst dieses Kreuz immer. Das ist nicht ein Einwegkreuz. Wenn wir schon im Himmel sein werden, brauchen wir dieses Kreuz nicht mehr, aber solange wir hier leben, brauchen wir das Kreuz. Damit wir immer wieder auf diesem Kreuz sterben. Martin, du bist wieder dran. Komm mal nach vorne. Wie soll ich das jetzt machen? Okay, komm. Wir denken uns jetzt was aus. Leg dich hier hin. Leg dich auf das Kreuz, damit du stirbst. Leg dich hin. Oh. Endlich mal liegen. Auf dem Kreuz, genau. So, da muss man dich natürlich hier festnageln noch. So. Gebt mir 3 Kugelschreiber. Einen habe ich schon. Noch 2 Kugelschreiber. Und ein Mikro. Wir haben ja keinen Hammer, also ein Mikro. Okay. So, 3 Nägel bekommst du jetzt. Das sind die Nägel. So, schlag sie dir mal rein. Nagel dich mal selber ans Kreuz. Ja. Ja, du musst noch nageln, das ist der Hammer, warte. Du musst auch mit dem Hammer klopfen. Ja, richtig. Ja, und wie, das hast du falsch angefangen. Du müsstest erst... Wisst ihr, für die anderen 2 Nägel brauchst du Brüder und Schwestern, wir helfen dir. Deswegen tut es manchmal auch richtig weh. Bumm. Ah, komm. Nee, stell dich nicht so an. Ich weiß nicht, wie es im Film ist, vielleicht so ungefähr. Hört ihr? Verachte nicht deine Brüder und Schwestern. Ein Nagel schaffst du noch selber reinzuklopfen, aber die anderen Nägel, da brauchst du Brüder und Schwestern für. Wir haben so ein Spiel zu Hause, Shalom heißt das. Das ist wie Monopoly. Ja. Es ist aber ein biblisches Spiel, so wie für Volk Israel gemacht, wie Gott das da ihnen alles geboten hat, so dieses Spiel. Das ist dann geteilt in die verschiedenen Stämme. Und da ist die Stiftshütte aufgemalt mit diesem Altar. Und da gibt es auch eine Kasse, wo man Opfergabe geben kann, Zehntel bringen kann. Und da gibt es so ein Feld, wenn du da so drauf kommst auf dieses Feld, da ist geschrieben, dass jemand muss dir helfen, etwas zu bauen. Und dann suchst du von deinen Mitspielern jemand aus, der dir dann hilft, irgendwas zu bauen, eine Mauer zu bauen, eine Stadt zu bauen oder so. Hier ist es so ähnlich, ja. Die Menschen, die dir am meisten Schmerzen zufügen, sind die nötigsten Menschen, die du brauchst, um zu sterben. Danke Gott für diese Menschen. Es tut natürlich weh und ist unangenehm, ist klar. Und niemandem wünscht man sowas. Aber ohne diesen Schmerzen kannst du nicht sterben. Du brauchst diese Prozesse. Und im ersten Kapitel ist geschrieben, ihr sollt nicht Angst haben von diesen ganzen Versuchungen und Problemen, weil dadurch wirst du geprüft. Hört ihr das? Deswegen brauchst du die. Wir sollen lernen, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Dieser Stereotyp, was wir hatten, viele Jahre war das bei vielen, dass der Pastor alles für alle machen muss. Wir sind Brüder und Schwestern. Und die Bibel sagt, ihr sollt lieben mit dieser ungeheuchelten Liebe. Und wenn keine Heuchelei im Herzen ist, dann können wir lieben. Und er sagt, dann sollt ihr einen den anderen belehren. Singt zusammen dem Herrn, verherrlicht ihn zusammen. Aber damit wir alle zusammen den Herrn verherrlichen können, müssen wir uns natürlich treffen und versammeln. Und das ist ein Opfer. Und diese Opfer gefallen Gott. Martin, kannst gleich hier bleiben. Ich werde diese Predigt fortführen, wenn ich wieder zurück bin aus Israel. Wenn wir verstehen, dass diese Milch, die Gott uns anbietet, diese lautere Milch, das ist diese Speise für uns, mit anderen Worten drückt Jesus das so aus, wer von meinem Fleisch essen wird und von meinem Blut trinken wird. Hier wird das genannt, lautere Milch, das Wort Gottes, damit wir wachsen. Wir müssen wachsen. Wir sind nicht einfach nur diese Milch trinken. Wenn ein Baby geboren wird, wer von euch hat schon Babys geboren? Richtig jetzt, natürlich. Man bringt das Baby zu der Mutter und es wird der Mutter an die Brust gelegt. Das Baby hat Reflex. Es sucht sofort und weiß ganz genau, was es zu tun hat. Als wenn er schon 100.000 Jahre leben würde. Niemand hat ihn belehrt. Aber er sucht das. Und fängt richtig an zu saugen. Und wenn er dann fertig ist, dann erster Tag, zweiter Tag gibt es noch Probleme. Er spuckt da noch sehr viel. Ja. das nicht, was er so von der Mutter bekommt, kann er noch nicht so richtig aufnehmen. Weil er noch viel Fruchtwasser getrunken, geschluckt hat. Ja. Während der Geburt hat er dann viel Fruchtwasser geschluckt und Руслана, ты помогла. Ich weiß nicht, wie das auf Russisch heißt, weil wir in Deutschland die Kinder alle geboren haben. Also nicht nur geboren in Deutschland, auch die sind entstanden hier. Damit das Baby die Milch... Damit das Baby die Milch aufnehmen kann, muss er erstmal diese ganzen Fruchtwasser ausspucken vorher. Околоплодные воды. Und diese, also dieses Wasser hat ja seinen Magen gefüllt. Das ist jetzt ein Vergleich dafür, was wir geredet haben, von Bosheit und so weiter. Was da drinnen ist, ja, das wird nicht zulassen, dass das Wort Gottes in uns reinkommt und dass wir das auch auffassen. Du trinkst das Wort und trinkst und machst und das gefällt dir auch, aber dann kommt eine Situation und dann spuckst du wieder alles raus und sagst, ach, ihr könnt mich mal alle. Dann kommt das wieder raus, das andere, was auch noch drin war. Deswegen muss man vorher alles rausspucken, ablegen, damit Platz für diese Milch ist von Gott, dieses Wort Gottes. Und wenn in uns Raum ist für diese Milch, dann wird sie uns zum Wachstum bringen. Dann werden wir wachsen zur Herrlichkeit, zur Seligkeit. Und wenn wir über Gnade reden, das Wort Gottes ist Gnade. Selbst das Wort Gottes ist Gnade. Es gibt die Gnade des Blutes Jesu und es gibt die Gnade des Wortes Gottes. Wenn du diese Gnade nicht aufnimmst, dann kannst du auch nicht wachsen. Und die Gnade des Wortes Gottes wird uns zum Wachsen bringen. Er gibt uns das umsonst. Aber damit es überhaupt anfangen kann zu wirken, müssen wir das erstmal in uns aufnehmen. Nimm es auf. Bitte die ganze Lobpreisgruppe nach vorne. Und stell bitte fest, was du geerbt hast noch von deinen Vätern. Du bist ja schon erkauft. Hundertprozentig bist du erkauft. Du bist erkauft, aber etwas ist noch in deinem Charakter geblieben. Und damit, das musst du klären, das musst du Klarheit schaffen, das musst du ablegen. Lege es ab. Und liebe. So wie Jonathan. Das ist nicht Jonathan, das ist Jonas. Ja. Er liebt es so sehr, diese Milch. Er mag die Milch so sehr. Und er wächst, wir sehen es, ja? Man sieht richtig in 2 Monaten, wie groß der geworden ist. Meine Schwester hat eine kleine Tochter geboren. Problem ist bei ihr, sie kriegt nicht genug Milch. Sie wächst nicht. Man muss künstliche Nahrung beschaffen. Wenn nicht Nahrung da ist, kann sie auch nicht wachsen. Davon, dass du 10 Jahre gläubig bist, heißt das noch nicht, dass du gewachsen bist. Wachstum hängt ab davon, wie viel Milch, wie viel Wort Gottes in deinen Magen gekommen ist, in dein Herz und sich da und aufgenommen wurde von dir und du dich zum Wachstum praktisch gebracht hat. Hört ihr? Das spielt eine Rolle. Viele schauen nur auf die Jahre, aber das heißt nichts. Das sagt gar nichts. Wachstum hängt vom Wort ab. Welches von dem Wort, welches aufgenommen wurde von dir, welches zu deinem Lebensstil geworden ist. Es gibt ein Wort, welches du auch isst und dann gefällt es dir nicht und dann spuckst du es wieder raus und machst wieder nach eigener Art, wie du es gewöhnt bist. Aber da, wo du das Wort noch nicht aufnimmst, schaff Klarheit. Was stört, dass das Wort dort bleiben kann bei dir? Und wenn du das geklärt hast, dann wird das Wort auch können bei dir bleiben und wird zum Lebensstil. Ihr selber habt doch auch schon jeder erlebt von Sachen, dass das Wort wirklich zu eurem Leben geworden ist. Aber die Sphären, wo es noch nicht so ist, da hast du noch was zu arbeiten. Vielleicht hast du irgendwas Falsches gegessen. Oder man sagt so, der Mann hat zu viel Birnen gegessen. Es reimt sich so im Russischen, ja. Ist nicht die Speise, die eine Blockade wird dafür, dass das Wort Gottes aufgenommen werden kann. Fülle dein Herz nicht mit irgendeinem Müll. Aber wenn dieser Müll schon von früher da drin ist, dann wirf diesen Müll raus. Jede verschiedenen Lehren und Erkenntnisse, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Weil das wird ein Hindernis sein, dass du diese wahrhafte, lautere Milch aufnimmst. Und durch die Lüge wird das Gute halt ausgespuckt. Und deswegen sagt Paulus, legt ab. Alles, was nicht nötig ist, alles, was hindert. Lass uns jetzt alle aufstehen. Vater, wir bitten dich, dass du uns führst. Berühre unsere Herzen, Herr. Sprich zu dem Herrn. Sprich mit ihm, dass Gott dir zeigt Dinge, die du noch ablegen sollst. Wenn du weißt ganz genau, welche Dinge du abzulegen hast, dann bitte Gott um Kraft, dass er dir hilft, das zu tun. Entscheide dich in dir drin. Sag dich los davon. Alles, was ein Hindernis ist, Gottes Gnade anzunehmen. Alles, was ein Hindernis ist, dass die Milch da von dir aufgenommen wird. Und ich glaube, der Geist Gottes hat jeden schon berührt. Kläre diese Dinge. Bekenne das vor dem Herrn als Sünde. Das ist Sünde. Sag dich los von diesen Sachen. Schmeiß sie raus aus deinem Leben. Sieh das bitte, dass du brauchst diese Dinge nicht. Sie sind nicht sind nicht cool im Reich Gottes. Du wirst wie ein weißer Rabe mit da sein, mit diesen Dingen. Gott hat nur ein Stil und das ist Reinheit und Heiligkeit. Seine Mode, das ist Kadosch. Reinheit, Heiligkeit. Reinheit und Heiligkeit. Das ist die modernste Kleidung im Reich Gottes. Und sie soll real werden in deinem Leben. Durch Jesus Christus gibt er uns diese Kleidung. du sollst sie lieben, du sollst sie anziehen. Und diese Sinarkleidung sollst du hassen. Und die nehmen von dir nur diese Heiligkeit weg, die Reinheit. Wenn jemand möchte nach vorne kommen, sich die, also beugen hier auf vor, und dass die Diener dann beten für dich. Diener, die wirklich dazu berechtigt sind, zu beten für diese Leute, ihr wisst, also die Diener wissen Bescheid, wer damit gemeint ist, die sollen dann kommen, auch für die Leute dann beten. Herr, bitte hilf jedem, abzulegen, alles, was noch stört, alles, was noch ein Hindernis ist, Herr, was noch Hindernis ist, dass dein Wort in unseren Herzen aufgenommen wird, Herr, wir bitten dich, dass du jeden segnest, der hier ist. Herr, wenn wir nach Hause gehen werden, dann arbeite bitte an unseren Herzen. Zeige alles, was noch ein Hindernis ist, Herr. Alles, was wir noch ablegen sollen in unserem Leben. Herr, dass wir unsere Lenden einfach umgürten. Die Lenden unseres Gemütes, unseres Verstandes. Herr, wir bitten dich, dass Rettung kommt noch, Herr, für viele. Dass jeder wächst geistlich. Wir bitten, Herr, um Rettung der Moslems. Wir bitten um Rettung der Türken. Wir bitten um Rettung der Bulgaren. Um Rettung der Russisch Sprechenden. Um Rettung vieler Juden. Um Rettung des deutschen Volkes. Herr, bitte rette das deutsche Volk. Wir bitten für Rettung vieler anderer Nationen. Erhebe Diener. Sende Arbeiter aus in deine Ernte. Hilf uns, dass wir ein Segen sein können. Hilf uns, dass wir sehen, was wir zu tun haben. Segne dein Volk. Deine Liebe soll kommen, Herr. Deine Liebe soll kommen, Herr, wie ein Säugling die Milch mag. Liebe zu deinem Wort, Herr. Herr, wir danken dir. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.